Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. In dieser Woche jährt sich der Beginn des Krieges in der Ukraine zum dritten Mal. Weiterhin gibt es Tote und Verletzte und ungebrochen ist weiterhin der Rückhalt Deutschlands und der EU für die Regierung in Kiew. Mehr noch, es soll sogar ein weiteres milliardenschweres Rüstungspaket geschnürt werden. Die Friedenspläne zwischen den USA und Russland werden dagegen immer wieder torpediert. Was sich in den 3 Jahren Ukraine-Krieg getan hat und welche Chancen auf einen Frieden es in diesen Tagen gibt, darüber spreche ich jetzt mit Ralf Bossart, ehemaliger militärischer Berater des OSZE-Generalsekretärs. Schönen guten Tag.
Grüß Gott.
Herr Bossart, offiziell da hat dieser Krieg in der Ukraine am 24. Februar 2022 mit dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine begonnen. Der Konflikt zwischen Moskau und Kiew, der dauerte aber schon weitaus länger an. Stellen Sie sich heute manchmal die Frage, wie wäre dieser Krieg, der so viele Menschenleben gekostet hat, schon vorher zu verhindern gewesen?
Natürlich stellt man sich diese Frage, zumal dieser Krieg aus meinem persönlichen Empfinden bereits viel früher begonnen hat. Ich wurde ja im Sommer 2014 nach Wien versetzt und dann gleich weiter in die Ukraine. Und was ich schon damals sah, schien mir doch einem Kriegszustand sehr ähnlich zu sein. Man hat es in der westlichen Presse einfach nicht so sehr thematisiert. Es war damals vielleicht nicht ganz so interessant. Die Intensität war vielleicht auch nicht so hoch, aber wenn Artilleriegranaten im Innern von Millionenstädten explodieren, dann kann ich keinen anderen Begriff gebrauchen als Krieg. Und wir haben ja damals ganz praktisch an der Umsetzung der Minsker Abkommen gearbeitet, vom Herbst 2014 und dann nach einer neuen Runde von Kampfhandlungen ab Februar 2015 an der Umsetzung des Minsker Maßnahmenpakets. Das war bestimmt kein perfektes Paket, es kam aber auch nicht von der grünen Wiese. Es basierte ja auf Erfahrungen aus der Regelung anderer Konflikte. Und ich denke, das, was damals an politisch-militärischem Zustand im Osten der Ukraine herrschte, war allemal besser als das, was jetzt nach Februar 24 bzw. 22 begonnen hat.
Ursprünglich, da hatte das russische Militär ja dann im Februar 2022 versucht, in nur wenigen Tagen bis in die ukrainische Hauptstadt vorzurücken. Die Gegenwehr war aber doch höher als angenommen. Hatte sich Russland da damals schlicht verschätzt?
Mir fiel damals auf, dass die russischen Operationen in den Räumen Konotop bis an den Ostrand der Agglomeration Kiew und auch von Norden her mit viel zu schwachen Kräften vorgetragen wurden. Damit meine ich im Vergleich zu den Forderungen russischer operativer Doktrin, die ich ja im Generalstabslehrgang in Moskau eben kennengelernt hatte. Mir schien schon damals manches sehr vertraut. Ich fühlte mich erinnert an die russische Operationsplanung in Georgien, damals im August 2008. Ich sehe auch Parallelen zu Forderungen, die noch in den 80er Jahren von sowjetischen Generalstabschefs wie Ogarkov oder Achromejew erhoben worden waren. Ich denke nicht, dass die Russen die ukrainischen Streitkräfte unterschätzt hatten. Ich glaube einfach, dass sie von Anfang an den Südosten des Landes im Auge hatten, dass sie wussten, was sie wollten, nämlich den Südosten der Ukraine. Und vieles anderes, was wir seither gesehen und gehört haben, war doch möglicherweise auch nur Beigemüse und Ablenkung.
Seitdem gab es milliardenschwere Unterstützung für die Ukraine seitens der NATO-Länder. US-Präsident Donald Trump hat den Regierungen der EU-Staaten und explizit Frankreich und Deutschland jüngst vorgeworfen, nichts zur Beendigung des Krieges beigetragen zu haben. Stimmen Sie ihm zu?
Ja, wenn er vom Krieg spricht, der in den Jahren 2014 bis 2022 tobte, dann ganz bestimmt. Ich habe mich in jenen Jahren ja öfters gefragt, wieso reagieren deutsch- und französische Diplomaten nicht heftiger, wenn die Minsker Abkommen, die ja ganz wesentlich auf Initiative der beiden Präsidenten bzw. Regierungschefs zustande gekommen waren, torpediert werden. Und ich kann das eigentlich im Nachhinein nur damit erklären, dass man begriffen hatte, dass die Amerikaner die Ukrainer in der Verletzung der Waffenstillstandsverträge bekräftigen, unterstützen. Machen wir uns aber keine Illusion. Auch die Gegenseite damals hielt nicht eben viel von diesen Waffenstillstandsverträgen. Und im Lichte dieser Erfahrungen scheint es mir jetzt etwas seltsam, dass ausgerechnet die amerikanische Seite, welche die Ukrainer ermutigte oder ermunterte, die Minsker Abkommen zu torpedieren, jetzt genau Deutschen und Franzosen vorwirft, dass sie zu wenig getan hätten. Ich denke, mehr ist von Seiten der Europäer nicht zu erwarten. Alle westlichen Parteien haben ja eigentlich auch bei verschiedenen Gelegenheiten durchblicken lassen, dass ihre Unterstützung zugunsten der Ukraine auch eine eingeschränkte ist.
Etwas widersprüchlich sind in den vergangenen Jahren immer wieder die westlichen Aussagen über die militärische Stärke der Ukraine gewesen. Immer wieder war da von ukrainischen Geländegewinnen oder Offensiven die Rede. Dann warnt Außenministerin Annalena Baerbock plötzlich davor, dass der Russe praktisch schon vor Potsdam steht. Wie schätzen Sie die Lage und auch mit Blick auf den Frontverlauf ein?
Wir sind in den letzten Jahren vielleicht etwas Gefangene unserer eigenen Informationsoperationen geworden. Man hat eine Zeit lang die russische Armee heruntergespielt, man hat sie als Idioten dargestellt, geführt von unfähigen Generälen. Das geschah sicherlich auch aus einem gewissen Übermut nach Erfolgen der ukrainischen Streitkräfte. Andererseits habe ich den Verdacht, dass man hier ganz gezielt versuchte, weitere Partner an Bord zu holen. Dann kam zwischendurch schon eine gewisse Ernüchterung, die ganz große Ernüchterung, die kam ja im Oktober 2023, als man zugeben musste, dass die ukrainische erst Frühjahrs- und dann Sommeroffensive genannte Angriffsoperation oder Gegenangriffsoperation gescheitert war. Ich hatte bereits im Februar 2023 einmal auch öffentlich gesagt, dass ich die Erfolgschancen der ukrainischen Offensive als eher tief einschätze. Wir haben möglicherweise nicht ganz unschuldig zum Teil die russische Armee überschätzt, dann wieder unterschätzt. Und von daher kommt jetzt auch ein gewisser Widerspruch in der Informationsführung, auf den Sie hingewiesen haben, nämlich dass quasi die Armee, geführt von unfähigen Generälen, in den nächsten 14 Tagen sich anschickt, im Reichstagsgebäude oder auch im Bundeshaus Balalaika zu spielen. Das ist jetzt wirklich übertrieben.
Seit der Amtsübernahme von Donald Trump, da hat sich die Lage nun möglicherweise sogar grundlegend geändert. Er kritisiert Kiew immer wieder scharf, er fordert von Präsident Volodymyr Zelensky baldige Neuwahlen. Er ist auf Moskau zugegangen, im Kreml, da wird sein Bemühen sehr wohlwollend aufgenommen. Geben Sie dem Ganzen, also möglichen Friedensverhandlungen unter Donald Trump, eine Chance?
Ja, Donald Trump gibt der Welt im Moment die Sporen, will jetzt die Lage sicherlich auch ausnutzen, hat auch sehr viel versprochen. Erst wollte er den Krieg ja innerhalb von 24 Stunden beenden. Jetzt gibt er sich doch einen gewissen zeitlichen Aufschub. Er kann jetzt einmal sich Ruhe verschaffen gegenüber Russland. Er wird allerdings noch viel zu tun haben, um gerade auch seine europäischen Verbündeten dazu zu bringen, dass sie jetzt einer friedlichen Konfliktlösung zustimmen, und glaubt im Moment natürlich auch, er könne Unterstützung im Allgemeinen und Waffenlieferungen im Besonderen als Hebel nutzen, um Präsident Zelensky oder den ehemaligen Präsidenten Zelensky, muss man ja korrekterweise schon fast sagen, unter Druck zu setzen. Er kann natürlich die Lieferungen auch wieder aufnehmen, wenn er glaubt, er müsse Wladimir Putin unter Druck setzen. Auf der anderen Seite haben jetzt doch mehrere europäische Regierungen ihr ganzes Prestige in die erfolgreiche Unterstützung der Ukraine investiert. Und diesen Leuten wird es möglicherweise etwas schwerfallen, ihre Fahnen umzuhängen. Und in manchen Fällen wird es dann möglicherweise einfach eine Abwahl brauchen, bis dann eine Regierung oder ein Land seinen Kurs ändert.
All diese Veränderungen fallen jetzt in die Zeit der Bundestagswahl in Deutschland. Deutschlands möglicher neuer Kanzler ist CDU-Chef Friedrich Merz. Seit Sonntagabend steht das relativ fest. Und der hat erst gestern auf X ein Bild geteilt, auf dem ist zu lesen, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht? Worauf müssen wir uns einstellen?
Das bedeutet für mich ganz einfach, dass offensichtlich auch Friedrich Merz kein überzeugendes Konzept hat für eine friedliche Lösung, eine diplomatische Lösung des Konflikts, dass er im Moment einfach nach wie vor auf militärische Gewalt setzt. Er sollte sich aber dessen bewusst sein, dass er wahrscheinlich auch mit der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern den Kriegsverlauf nicht mehr dreht, Russland nicht in die Knie zwingt, ihm nicht die strategische Niederlage beibringt, von der man anfänglich noch vollmundig gesprochen hatte. Das Maximum, das er erwarten darf, ist, dass Zelensky seine Verhandlungsposition noch etwas verbessern kann. Gerade die Aktionen der ukrainischen Streitkräfte vor wenigen Tagen und Wochen noch, besonders in der Oblast Kursk, schienen mir Teil einer militärischen Parallelstrategie zu sein, mit der sich Zelensky auf allfällige Verhandlungen vorbereitet, wo er seine Position stärken will. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie realistisch die Vorstellung ist, man könne dann später in Verhandlungen russisches Territorium im Raum Kursk tauschen gegen ukrainisches Territorium unter Kontrolle der Russen und das womöglich im Maßstab 1:100. Da denke ich, da sind doch schon noch etwas überholte Ideen von Verhandlungsführung im Anschluss an Kampfhandlungen vorhanden.
Sagt Ralf Bossart, ehemaliger militärischer Berater des OSZE-Generalsekretärs. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Bitte gerne.